Es ist eine kalte Jahreszeit. Ja. Wenn sich jemand nicht mehr bewegt, sollte man vielleicht trotzdem die Polizei rufen, auch wenn der da gestern schon gesessen hat. Viele von uns stumpfen einfach während der Großstadt, dem stumpft irgendwann ab.
Also es wird ganz oft immer so abgetan, dass als könnte man Obdachlose quasi nicht nur an dem Merkmal der Obdachlosigkeit sehen, sondern eben auch noch an allen anderen Merkmalen, dass sie quasi ganz viele Dinge gemeinsam haben. Also freiwillig gewählte Obdachlosigkeit gibt es faktisch nicht.
Das hört man ja auch, oder höre ich ja gerade viel von Erwachsenen. Mhm. Also dieses, es muss ja niemand obdachlos sein, Deutschland hat ein so super Auffangsystem.
Hinter Obdachlosigkeit steckt mehr als Drogensucht.
Stadtteilschule Kirchwerder meets Salon 5.
Herzlich willkommen zum Podcast Hamburg ohne Heim. Ich bin Noah Schubert und neben mir sitzen
einmal Magnus Lehmann
und Lennart Welze.
Ja, wir werden uns heute hier mit dem brisanten Thema der Obdachlosigkeit in Hamburg beziehungsweise primär in Bergedorf auseinandersetzen, weil wir einfach finden, dass es ein sehr extrem wichtiges Thema ist. Ein Thema vor allem, den viele Leute heutzutage versuchen aus dem Weg zu gehen, womit man sich aber eigentlich beschäftigen muss und vor allem auch, womit man mit nur kleinen Gesten schon vieles erreichen kann und auch sollte.
Ja, also die Obdachlosigkeit ist ein sehr komplexes Thema und auch Problem, das viele Menschen betrifft. Und in diesem Podcast werden wir verschiedene Perspektiven erkunden und versuchen, ein umfassendes Bild dieser Herausforderung zu zeichnen. Dazu haben wir mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der SPD Hamburg und Bezirksabgeordneten von Bergedorf, Alexander Mohrenberg, geredet und außerdem auch noch mit zwei Kollegen von Housing First und und die werden uns dabei nochmal unterstützen, das sozusagen zu erörtern.
Bevor wir uns dem Interview widmen, werfen wir einen Blick auf die Statistiken und Ursachen für Obdachlosigkeit. Zuerst zu den Zahlen. Hamburg ist die Stadt mit den höchsten Obdachlosigkeitsquoten und vor allem in den letzten Jahren ist ein deutlicher Anstieg zu sehen. 2022 waren es rund 19.000 Obdachlose und 2023 waren es schon 32.000 Obdachlose. Davon waren ungefähr 68% männlich und 31% weiblich. In Bergedorf kann man leider nicht so viel dazu sagen, aber es wird ungefähr grob geschätzt, dass man unter 1.000 Obdachlose in Bergedorf hat.
Zu den Ursachen werden wir erstmal noch nichts Genaueres sagen, denn das ist auch ein großer Teil dieses Podcasts, nämlich dass wir darüber aufklären wollen, dass es neben eben nicht, wie viele denken, immer eine Ursache für Obdachlosigkeit gibt, nämlich dass sie einfach nur faul sind oder einfach nur drogenabhängig sind oder sonst was, sondern dass jeder Fall eben auch ganz individuell ist und das werden wir uns später nochmal genauer anschauen.
Nun lasst uns tiefer in das Thema eintauchen, indem wir die politische Sicht mit einbeziehen. Dafür haben wir vor kurzem mit Alexander Mohrenberg von der SPD gesprochen. Man muss natürlich bedenken, dass er Politiker ist und seine eigene Partei vertritt. Trotzdem wollten wir ihn gerne dabei haben, da er Bezirksabgeordneter von Bergedorf ist und somit weiß, wovon er spricht. Am besten stellt er sich erstmal selber vor.
Ja, moin, ich bin Alexander Mohrenberg. Ich bin Bürgerschaftsabgeordneter der SPD Hamburg. Ich habe vor 5 Jahre lang im Bergedorfer Rathaus als jüngster Bezirksabgeordneter gesessen. Und natürlich hat man dann in dem Moment, wo man im Bezirk aktiv ist, auch immer mit den sozialen Herausforderungen zu tun. Heißt, ich war zwar nicht im Sozialausschuss, aber die Frage, wo gibt es Möglichkeiten, wohnungslose Menschen unterzubringen, auf der einen Seite, was ist aber auch mit Tagesaufenthaltsorten wie Trinkhallen und Ähnlichem, das war immer Thema in der Bezirkspolitik. In der Landespolitik ist der Berührungspunkt dort, dass wir als SPD versuchen, gerade in diesen Zeiten, wo immer mehr Menschen auch durch gestiegene Kosten andere Schwierigkeiten haben, zurechtzukommen, zu schauen, dass die Anzahl der Wohnungslosen nicht zu stark steigt und wenn doch, wie man sie unterstützt. Also im allgemeinen politischen Arbeiten der Stadt kommt man damit in Kontakt.
Okay, sehr schön. Hast du vielleicht ein paar Insider-Informationen über die Statistik zum Thema Obdachlosigkeit in Hamburg oder vielleicht sogar Bergedorf? Du bist ja auch im Bereich Bergedorf unterwegs.
Ja und nein. Zu Bergedorf gibt es leider nicht so gute Zahlen. Das könnte man runterrechnen, einfach, sage ich mal, auf die Größe des Bezirks. Da müsste man irgendwo bei
deutlich unter 1.000 rauskommen. Ich gehe von deutlich weniger auch aus. Deutlich weniger und gleichzeitig werden die Bürgerdörfer auch wahrscheinlich schwieriger mitgezählt werden, weil in dem Moment, wo länger arbeitslos, länger obdachlos sind, bilden sich oft harte Platten raus. Also wo man sagt, das ist meine Stammbase, hier verbringe ich meinen Tag. Und die Bergedorfer Obdachlosen sind deutlich seltener in der Innenstadt und andersrum. Das erschwert uns ein bisschen auch die Zielweise, weil natürlich viele Angebote in der Innenstadt sind und da mitgezählt wird. Und die meisten Bergedorfer Obdachlosen sagen, ich kenne mich in Bergedorf gut aus, ich brauche nicht in die Stadt fahren. Besonders, weil wir natürlich da auch eine gewisse Art von gefühltem Verteilungskampf manchmal haben. Also Leute, die sagen, St. Pauli ist mein Kiez, ich kenne hier jeden und ich will nicht, dass ein paar Bergedorfer herkommen. Und deswegen haben wir durchaus Schwierigkeiten manchmal auch, Obdachlose aus Bergedorf, wenn es Angebote in der Stadt gibt, dahin zu bringen, wobei sie gezählt werden würden. Deswegen haben wir keine konkreten Zahlen zu Bergedorf, sondern nur schätzungsweise.
Ja, da haben wir auch gerade nochmal die Antwort von Alexander darauf bekommen, warum es in Bergedorf eigentlich keine genauen Zahlen gibt. Nämlich, dass viele Zählungen einfach in der Großstadt, zum Beispiel durch Organisationen gemacht werden, also in der Innenstadt. Und viele Bergedorfer Obdachlose einfach gar nicht aus Bergedorf herauskommen, sondern einfach, weil sie sich in Bergedorf am besten auskennen, einfach gerne hier bleiben. Und zum Beispiel auch gar nicht, wie Alexander auch meinte, gar nicht willkommen sind in der Großstadt. Also er meinte, es gibt unter anderem auch sowas wie Verteilungskämpfe und so. Und ja, das, dadurch kommt es eben, dass es keine genauen Zahlen für Bergedorf gibt.
Wir haben bisher über die Probleme gesprochen, aber was wird bereits unternommen und wie könnte die Zukunft aussehen? Hier haben wir für euch nochmal die Expertenmeinungen für euch aufbereitet.
Inwiefern ist denn das Thema Obdachlosigkeit überhaupt wichtig in Ihrer Partei oder in deiner Partei, Entschuldigung, oder insgesamt für die Bürgerschaft?
Sie ist sehr hoch für meine Partei. In der Bürgerschaft poppt sie unregelmäßig mal auf. Ja. Aber ich sag mal, da tauchen ja auch in der Regel nur Anträge auf, wenn man ganz konkrete Dinge groß umsetzt. Aber es ist ein Dauerthema in der Partei. Warum? Weil wir eine Partei sind, die das Wort soziale Namen hat. Die versuchten auch gerecht zu werden. Und deswegen versuchen wir zu schauen, wo man ansetzen kann bei dem Ganzen. Spielt ein Thema immer dann, wenn man überlegt, welche neuen Lösungsansätze kann man ausprobieren. Also Housing First habt ihr schon getroffen. Das ist ein Programm, was wir uns nicht ausgedacht haben, aber wo wir gesagt haben, warum gibt es das in Hamburg nicht? Gleichzeitig versuchen wir auch, Inspiration aus anderen Städten zu bekommen. Und sind als SPD-Fraktion deswegen im Sommer in Wien gewesen, um uns anzuschauen, wie die zweitgrößte deutschsprachige Stadt auf diesem Kontinent, nach Berlin, Wien, Hamburg, wie die eigentlich damit umgehen. Weil die haben ja das Gleiche wie Hamburg. Sie sind auch der Hub einer gesamten Region. Alle Menschen aus Österreich kennen Wien und wissen auch, dass von Obdachlosen dort einfacher ist zu leben als in Graz oder kleineren Städten. Ja. Und deswegen haben wir uns angeguckt, wie macht das diese Stadt, die ungefähr so viele Einwohner hat wie wir, und haben ein paar Projekte und Überlegungen mitgenommen. Ein kleines Beispiel vielleicht, was wir ein bisschen ausprobieren, ist eine stärkere Verzahnung von Housing-Angeboten, Sozialangeboten, Arbeitsmarktintegration und aber auch Sicherheitskräften. Diese Vierer-Kombi will in der Regel nicht miteinander reden, weil man sehr unterschiedliche Herangehensweisen hat. Das finde ich auch legitim. Die einen sagen, unser Job ist innere Sicherheit und die anderen sagen, nein, unser Job ist Daseinsfürsorge gewährleisten und Vermittlung. Und wir haben in Wien uns angeguckt, auf welcher Projektbasis die diese Pole verschmelzen. Das sind schon sehr vier unterschiedliche Teams rumlaufen. Also in dem Moment, wo einer den Hut auf hat und gleichzeitig ein Commitment zwischen allen besteht, dass Leute nicht vertrieben werden, sondern vielleicht verlagert werden, aber dann immer zu Orten, wo es Sozialberatungen gibt. Und das probieren wir gerade mehr aus in Hamburg, dass wir gucken, dass sich die verschiedensten Leute, die an dem Problem arbeiten, mehr zusammenarbeiten.
Okay, ja, damit hast du ja die nächste Frage so mehr oder weniger schon beantwortet, was gemacht wird. Und genau, gibt es vielleicht auch schon irgendwie Beispiele für erfolgreiche, zum Beispiel Kooperationen oder irgendwas, was schon gemacht wurde in Hamburg vorher?
Ja, was wir gerade machen ist, wir haben ein paar Orte, wo besonders viele Obdachlose aufschlagen, zum Beispiel das Tor-Up-In, aber nicht nur, die Hauptwohnungsregion. Ja. Und gucken jetzt, dass wir im Rahmen dieser Taskforce, die so gebildet hat, wenn wir Leute erleben, wo man sagen muss, die sind vielleicht auch schon bekannter, die waren schon mehrfach da, wir wissen, dass die mal irgendwas gemacht haben, womit die theoretisch in einen Job starten könnten, aber sind gerade nicht in dem Zustand, das morgen anfangen zu können. Sei es, weil sie schon zu lange keine Struktur haben, weil sie möglicherweise Süchten anliegen sind oder andere. Dass wir jetzt versuchen, und das klappt bisher auch, diese Leute für
2 bis 4 Wochen in Unterkünfte, in feste Unterkünfte zu stecken. Wo man sagt, hier, du hast eine Möglichkeit, wenn du dich zusammenreißt, haben wir die Möglichkeit für dich, 4 Wochen du bist hier. Und wenn du in 2 Wochen immer noch clean und ansprechbar bist, haben wir ein Vorstellungsgespräch für dich in 3 Wochen. Und das funktioniert bisher. Und das ist keine Sache, das muss man auch sagen, wo es um Massen geht. Weil jeder einzelne Fall sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Das heißt, es sind da manchmal nur 7, 8 Vermittlungen im Monat. Manchmal sind es auch mehr. Aber es ist natürlich unser Anspruch jetzt gerade, wo die kalte Jahreszeit ist, wo das Winternotprogramm startet, wo wir wissen, dass viele Menschen sich anders als in den letzten 10 Monaten doch staatlichen Angeboten proaktiv nähern, weil sie Wärme suchen, dass man das kombiniert und sagt, ihr seid jetzt gerade hier. Wie wäre es eigentlich, wenn ihr euch mal Folgendes anguckt? Das versuchen wir gerade, weil jetzt wissen wir, ab Februar ungefähr sehen wir die Leute wieder nicht bis November. Und deswegen ist das die Phase, wo man versucht, möglichst viel an Arbeitsmarktintegration ähnlich mehr reinzustecken. Es gibt aber natürlich auch die Seite, das ist das letzte Beispiel, wo es gar nicht um Arbeitsmarktintegration geht, sondern manchmal um Rückführung. Wir haben auch viele Menschen aus Osteuropa, die hergekommen sind, hoffen auf ein besseres Leben und sich dann irgendwann zwischen dem 3. und 4. prekären Job verloren haben. Die jetzt ehrlicherweise auch nicht glücklich sind, dass sie hier auf der Straße leben. Das war bestimmt nicht deren Plan, als sie irgendwie vor 10 Jahren hergekommen sind. Und teilweise sind diese Menschen jetzt aber schon über 60 oder ähnliches. Also auch in einem Alter, wo du nicht mehr spontan sagst, ich gehe auf Wanderschaft. Und da kooperieren wir zum Beispiel mit Seniorenheimen in Polen, Bulgarien und Rumänien, wo wir durchaus gucken, haben wir Menschen, also wir schieben niemanden nach Osteuropa ab, wenn er das nicht möchte, das sind alle EU-Bürger. Aber wir haben halt manchmal Leute, die sagen, Deutschland ist eigentlich nichts mehr für mich, aber ich komme seit 6, 7 Jahren hier nicht mehr weg. Ich bin hier irgendwie zwischen St. Pauli, dem Hauptbahnhof und St. Georg am Vagabundieren und habe Schwierigkeiten, weil ich Deutschland nicht gut kann. Und da versucht man dann, aber auch das ist wieder ein Fall, der wirklich sehr viel Arbeit braucht, weil du musst erstmal einen Platz organisieren auf der anderen Seite. Du musst all solche Dinge hinbekommen. Aber das sind Projekte, die gerade laufen. Also die Winterphase zu nutzen, entweder in den Job, in Wohnungen, in Projekte oder aber auch, wenn du gar nicht mehr hier bleiben möchtest, zurück.
Ja. Das läuft gerade. Wir hatten es ja auch bei House and First, wie wirklich individuell alle möglichen Fälle sowas da alles gibt, dass es eben nicht nur immer dieses typische, also wir wollen ja auch ein bisschen aufklären, dass es eben nicht immer dieses typische, ja, die sind auf Drogen abhängig und wollen nicht arbeiten, sondern dass es halt wirklich ganz spezielle Fälle teilweise sind und dadurch können die auch nicht so viele aufnehmen.
Ich glaube, in den nächsten Jahren, ein Satz möchte ich nur loswerden, werden in den nächsten Jahren, glaube ich, insgesamt eine Verschärfung dieser Debatte sehen, weil die Obdachlosenzahlen ich weiß nicht, ob sie absolut gestiegen sind. Sie sind aber an den Hotspots gestiegen. Das kann sein, dass es viel mehr sind. Das kann auch sein, dass es eine Ansammlung gibt innerhalb der Stadt, weil es bessere Orte und Angebote gibt. Das will ich nicht abschließend beurteilen, da kenne ich die Zahlen nicht. Das sorgt aber dafür, dass es wieder sichtbarer im Stadtbild wird. Und ich glaube, das wird eine Debatte werden, wo man gucken muss, dass man nicht auf der einen Seite zu sehr kriminalisiert, auf der anderen Seite aber auch nicht unbedacht naiv ist. Im Sinne von, lassen wir sie mal alle so sein, das ist schon gut so, weil viele von diesen Menschen sind ja auch nicht freiwillig obdachlos. Auf gar keinen Fall. Sondern die allermeisten sind dort und da bräuchte es schon irgendeine Art von Vorgehen. Das heißt nicht, dass es repressiv sein muss, aber das heißt schon, dass man deutlich mehr staatlichen Ehrgeiz entwickeln muss. Und ich glaube, die nächsten Jahre wird diese Debatte einfach sein, zu sagen, wie gehen wir damit um, wenn ich im Hauptbahnhof mehr Verelendung sehe. Will ich sie nur vertreiben? Will ich sie aber auch vielleicht, auf der anderen Seite einige sagen, wir sollten gar nichts machen, das ist schon gut so. Nein, ist es auch nicht. Sondern irgendwo dazwischen liegt ehrlich die Wahrheit. So muss eigentlich sagen, wir können nicht unhaltbare Zustände hier am Gleis haben, das ist gefährlich für alle. Das heißt aber nicht, dass wir sie einsperren wollen, sondern lieber bis zur nächsten Unterstützungs- und Beratungsstelle bringen wollen. Ich glaube, die nächsten Jahre wird dieser Diskurs ein bisschen hitziger werden. Und da geht es darum, eine gesunde Maß und Mitte zu finden. Auf der einen Seite sehr offensiv zu unterstützen, auf der anderen Seite trotzdem natürlich für Ordnung zu sorgen, an Hauptverkehrsorten. Aber das darf nicht Kriminalisierung bewirken. Und da muss man, glaube ich, auf die Zwischentöne achten, wem es um was geht im nächsten Jahr.
Also ich möchte noch mal kurz einmal zusammenfassen, was Alexander hier gesagt hat. Also im Prinzip hat er erklärt, dass die SPD, die Aufgabe der SPD ist, eben sich Lösungsansätze zu überlegen zum Thema Obdachlosigkeit oder sich zum Beispiel auch, wie er mit dem Beispiel Wien eben gesagt hat, sich inspirieren zu lassen, von anderen Städten zum Beispiel. Er hat auch schon Beispiele genannt, woran sie gerade arbeiten, zum Beispiel einzelne Projekte, wo einzelne Leute, die bereits zum Beispiel eine Ausbildung haben oder sich in irgendeinem Berufsfeld auskennen, aber jetzt einfach noch nicht in der Lage sind, direkt wieder ins Jobleben reinzukommen, zum Beispiel, weil sie einfach nicht die Klamotten haben, um einfach mal zu einem Bewerbungsgespräch zu gehen oder so. Eben diese unterstützen mit einer vorläufigen Unterkunft, wo sie sich vorbereiten können und dadurch es einfacher haben, eben wieder in den Job hineinzufinden. Oder ein weiteres Beispiel, was er gemeint hatte, war zum Beispiel eben bei Leuten, die Migrationshintergrund haben und zum Beispiel schon einfach zu alt sind, um jetzt nochmal neu in einen Job reinzustarten oder so und die sich in Deutschland einfach nicht wohlfühlen, weil sie zum Beispiel auch jetzt einfach noch gar nicht die Sprache richtig gelernt haben, diese eben zu unterstützen, in Pflegeunterkünfte zu kommen, in ihrem eigenen Land zum Beispiel oder auch in Deutschland, je nachdem, aber einfach Plätze in Pflegeunterkünften zu finden, wo sie sich, ja, wohlfühlen. Genau, und als letztes hat er noch erklärt, dass in Zukunft eben ein Mittelweg gefunden werden muss zwischen Unterstützung der ansteigenden Obdachlosigkeit, aber auch gleichzeitig die Bewahrung eben der Ordnung in der Öffentlichkeit, also zum Beispiel in der Stadt, dass alles ordentlich ist und so, natürlich auch im Vordergrund steht, dabei aber nicht vergessen werden darf, dass Obdachlose halt auch Menschen sind und man die nicht einfach irgendwie vertreiben kann oder so, um Ordnung zu bringen, sondern halt eben zwischen den beiden Sachen einen Mittelweg finden muss. Und jetzt auch noch eine kleine Sache, die wir noch interessant fanden, was Alexander auch noch gesagt hat, woran es auch ab und zu noch hapert heutzutage, was ich auch interessant finde, weil man da eigentlich auch gar nicht so denkt. Hört ihr jetzt nochmal.
Worin wir noch besser werden müssen, auf jeden Fall deutlich besser werden müssen, ist ein vertrauensvollerer Umgang zwischen ehrenamtlichen Helfenden und staatlichen Angeboten. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass eine Zeit lang am Hauptbahnhof einmal die Woche Lebensmittel ausgeteilt wurden von Ehrenamtlichen. Das hat der Bezirk Mitte unterbunden und gesagt, das darf ich nicht mehr stattfinden. Eigentlich war die Idee gut. Warum war die Idee gut? Weil das Problem war, es gab 500 Meter weiter eine Stelle mit Beratungsangeboten, wo die Tafel auch Essen gesponsert. Da ging aber niemand mehr hin. Und das heißt, alle waren dann natürlich am viel besseren Ort, der Hauptbahnhof selbst, haben da die Sachen mitgenommen, sind dann die Straße runtergegangen, haben es gegessen und vielleicht auch was getrunken. Und da haben dann plötzlich eine Kombi aus Lebensmittelausgabe und Beratungsgespräch stand plötzlich in Konkurrenz zu tollen, motivierten Menschen. Und ich muss sagen, wir schaffen es nicht immer so gut, zu erklären, dass wir nicht gegen das Hilfsangebot was haben, sondern es vielleicht eine klügere Version gibt, das zu lösen. Weil das kam natürlich bei vielen Obdachlosen und Helfern so an, als wenn der Staat was dagegen hat, dass man Obdachlosen hilft. Und da muss ich sagen, das sind so Dinge, die will keiner bewusst, aber das geht dann irgendwo zwischen der fünften Verwaltungsebene unter, wo man sagt, wir müssen uns mal darum kümmern. Wie kann es sein, dass es hier zwei Parallelangebote gibt, die sollen wir jetzt aufhören? Und dann geht das da unten durch, bitte beenden, und dann gehen die da hin und machen das dicht. Und eigentlich braucht man gerade daher die Kooperation und sagen, ey, ihr habt hier eine Reputation, die Leute vertrauen euch, wissen, dass ihr hier nichts Schilde führt. Habt ihr nicht Lust, die dorthin zu schicken und mitzukommen? Und dass das besser klappt, dass wir, sage ich mal, die zivilgesellschaftliches Engagement und staatliche Angebote mehr matchen.
Ja, wirklich verrückt. Also das hat auch wieder so Sachen, an die man eigentlich überhaupt nicht denkt. Aber ja, zivilgesellschaftliches Engagement und die staatlichen Angebote müssen eben zusammenarbeiten, wie Alexander gerade schon gesagt hat. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, in der zukünftig hoffentlich hingearbeitet wird. Aber apropos zivilgesellschaftliches Engagement, darauf kommen wir auf jeden Fall später nochmal zurück, was jeder von uns machen kann. Aber um erstmal überhaupt zu wissen, was vielleicht schon gemacht wird, was es für Angebote gibt, dafür haben wir mit einer Organisation gesprochen. Diese nennt sich Housing First und am besten lasse ich die beiden Kollegen, mit denen wir dort gesprochen haben, die wirklich ein sehr nettes Gespräch mit uns geführt haben, auch sehr informativ, am besten lasse ich die beiden sich einfach mal selber vorstellen und genau, ihr hört jetzt so erstmal die wichtigsten Stellen aus diesem Interview.
Genau, ich bin Justin, 30 Jahre alt, bin Sozialarbeiter im Modellprojekt Housing First hier.
Ja, ich bin Nina, ich bin 28 Jahre alt, bin auch Sozialarbeiterin und auch hier.
Sehr schön. Okay, was ist denn Housing First? Oder wie würden Sie selber Housing First beschreiben? Was ist das für ein Projekt? Was machen Sie genau?
Ja, das Projekt Housing First ist im letzten Jahr gestartet. Wir sind letztes Jahr im Juli gestartet mit dem Projekt. Die Stadt Hamburg hat sich überlegt, beziehungsweise gab es einen Beschluss in der Bürgerschaft, dass der Housing First Ansatz zur Bekämpfung von Obdach und Wohnungslosigkeit in Hamburg erprobt werden soll. Daraufhin gab es dann quasi eine Ausschreibung, welche Träger dieses Projekt übernehmen wollen, wer das machen will. Darauf haben sich drei Träger beworben. Zum einen das Diakonische Werk, zum anderen der Kirchenkreis Hamburg-Ost. Da ist Nina zum Beispiel angestellt, ich bin beim Diakonischen Werk angestellt. Und zum anderen auch noch die Behrens-Stiftung. Und diese drei Träger haben sich dann dazu entschlossen, das Projekt gemeinsam durchzuführen und haben es dann ins Leben gerufen. Genau, wir sind gestartet letztes Jahr im Juli. Das erste halbe Jahr war ziemlich geprägt von Projektentwicklung, Projektaufbau. Also könnt ihr euch vorstellen, von ganz niedrigschwellig hier erstmal Tische und Stühle reinräumen bis hin zu Infrastruktur schaffen, Zugangswege klären, konzeptionelles Arbeiten, also wirklich schauen, wie kann Housing First, der Ansatz Housing First, zu dem kann ich gleich noch kommen, der eben auch anders ist als andere Ansätze zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit, wie kann dem quasi am besten Folge getragen werden und wie können wir das hier konkret in Hamburg umsetzen. Genau, Housing First, so grundsätzlich als Ansatz, sagt eben zuerst eine Wohnung, dann alle anderen und weiteren Hilfen. Das bedeutet eben, dass wir Menschen nicht, wie es in der konventionellen Hilfe üblich ist, aufnehmen und sie erstmal mit Untermietverträgen versorgen in unserem Projekt, dann mit ihnen arbeiten und dann schlussendlich eine Wohnung suchen, sondern wir versorgen Menschen, die langzeitobdachlos sind, die multiple Problemlagen haben, die so auch immer schon an anderen Hilfen und Unterstützungen quasi in Hamburg gescheitert sind, die nicht im Regelhilfesystem angekommen sind. Und versuchen eben mit denen sofort Wohnraumversorgung zu machen. Das heißt also, wir nehmen die Menschen auf ins Projekt und bevor tatsächlich das wirklich sozialarbeiterische Arbeiten losgeht, zu dem dann ja klassischerweise solche Sachen hören wie Papiere ordnen, Papiere sortieren, was muss alles noch getan werden, Schulden, Gesundheitsversorge, Psyche, Sucht, Erkrankungen etc. zu bearbeiten, ist da eigentlich der erste Schritt, dass quasi eine Wohnung gesucht wird. Mit der Besonderheit, dass wir eben nicht die Wohnung quasi untervermieten oder so, sondern dass wir quasi so eine, naja, man kann es so ein bisschen umgangssprachlich, so ein bisschen wie so eine Form von unentgeltlicher Maklertätigkeit. Also wir haben einen Kollegen, der nur Wohnraumakquise macht. Das heißt, der macht den ganzen Tag nichts anderes als im Kontakt stehen mit Vermietungen, mit Vermietern etc. Genau, wir stellen dann den Kontakt her quasi zwischen Vermietung und den Menschen, die eine Wohnung brauchen, begleiten sie da engmaschig, gucken, haben sie alle Papiere, die sie brauchen, um eine Wohnung anzumieten, begleiten die Besichtigung und dann können die Menschen die Wohnung selbst und eigenständig anmieten. Mit der Besonderheit, dass eben nur sie alleine Mieter und Mieterin dieser Wohnung sind. Also wir haben gar nichts mit dem Mietvertrag zu tun, außer dass wir natürlich dafür Sorge tragen, dass das irgendwie alles so passt, aber wir tauchen nirgendwo auf. Das heißt, es gibt keine Verbindung zwischen Sozialarbeit und den Menschen, die da eine Wohnung brauchen, im Sinne von, dass wir jetzt im Mietvertrag mit drinstehen, dass sie uns gegenüber irgendwelche Rechenschaft ablegen müssen. Wir bieten dann, wenn die Menschen eine Wohnung haben, ganz umfänglich sämtliche Unterstützungen an, die so könnt ihr so klassischerweise euch vielleicht auch vorstellen könnt, wie es ist, wenn man eine Wohnung anmietet. Die Menschen, die auf der Straße sind, haben ja alle irgendwie jetzt keine großen Schränke, Möbel etc. noch gerade parat. Genau, das heißt, da erstmal gucken, dass alle Gelder fließen, damit die Miete gezahlt wird, geschaut werden, dass alle Möbel gekauft werden. Da begleiten wir engmaschig. Wir fahren auch mit einkaufen, wir bauen Möbel mit auf, solche Geschichten. Wir richten die Wohnung mit ein und sorgen dann tatsächlich dafür, oder das ist so unser Ziel, dafür zu sorgen, dass die Leute ganz langfristig die Wohnung eben behalten können. Und dass es innerhalb kürzester Zeit eine Form von Zuhause wird, um eben dann auf Basis dieser Wohnung, des Zuhauses, alle weiteren Themen, die noch wichtig sind, die ich eben schon genannt habe, zu bearbeiten oder bearbeiten zu können. Aber eben immer auch nur auf freiwilliger Basis und in dem Ausmaß, wie die Menschen, die wir begleiten, das selber wollen.
Ja, sehr cool. Das heißt, vor allem nehmt ihr ja erstmal die ganzen schweren und vor allem auch abschreckenden Schritte den Leuten weg, damit das schon mal...
Genau,
damit sie einen viel einfachen Zugriff darauf haben.
Und genau. Das ist eben die große Besonderheit, dass wir, wie gesagt, nicht erst gucken, ist der Mensch wohnfähig? Das ist ja so ein ominöses Wort, was irgendwie in der Regelhilfe rumschwirrt. Ne? Also Wohnfähigkeit bedeutet in der klassischen Hilfe, dass halt eben alle Dinge erstmal geregelt sind, die einer Wohnungsanmietung langfristig im Wege stehen würden oder so, dass erstmal Schulden geklärt sind und das kommt bei uns halt eben erst danach. Wir gucken erst, dass die Menschen eine Wohnung haben, eine Basis, ein Fundament quasi, um all ihre Probleme wieder anzugehen, weil Menschen, die obdachlos sind, brauchen natürlich in allererster Linie erstmal wieder eine Wohnung. Und wenn sie dann eine Wohnung haben, ist der Gang vielleicht auch leichter, die anderen Themen anzugehen und die anderen Bedarfe mal zu gucken, was da noch so ansteht.
Genau, um das auch nochmal kurz für euch zusammenzufassen, also Housing First nimmt quasi Menschen auf und stellt diesen eine Wohnung bereit, beziehungsweise vermittelt zwischen Vermietern und eben Betroffenen und hilft diesen erstmal, und das ist das ganz Wichtige, nämlich bevor all die anderen Schritte gemacht werden muss, darauf komme ich später noch zu sprechen, aber diese ganzen anderen Themen, an die man meistens gar nicht denkt, die halt wichtig sind, um wieder ins Leben zu kommen, das ganze bürokratische Zeug, das erstmal beiseite zu schaffen und erstmal den Menschen zu helfen, in eine Wohnung zu kommen und dann danach, wie sie schon meinten, erstmal Einrichtungen, Möbel und so zu finden, das alles aufzubauen, damit die Menschen sich erstmal wohlfühlen und danach die ganzen schwierigen bürokratischen Sachen klären können, weil ja, das erleichtert, glaube ich, schon einiges.
Genau, was sind denn das für Wohnungen? Was kann man sich da auch nur so vorstellen?
Ganz normale. Das sind ganz normale Mietwohnungen. Eben auch mit der Besonderheit, dass wir uns nicht als Versorger sehen. Also ist jetzt nicht, dass uns da eine Wohnung angeboten wird oder den Kollegen eine Wohnung angeboten wird und dann heißt es, friss oder stirb, nimm diese Wohnung oder nicht. Sondern wir versuchen ganz individuell mit den Menschen zu schauen, was wollen sie? Also ne, wenn ich jetzt an mich denke und selber eine Wohnung suche, dann suche ich natürlich auch nur da eine Wohnung, wo ich gerne wohnen möchte und nicht in, keine Ahnung, irgendwo im Randgebiet von Hamburg oder so, obwohl ich eigentlich gerne im Zentrum wohnen möchte oder andersrum. Das heißt, wir versuchen da im Vorfeld ganz engmaschig zu schauen, was wollen die Menschen überhaupt? Was wünschen sie sich selbst für sich? Wo sehen sie sich selbst? Wo sind ihre sozialen Bezüge? Wo ist das soziale Umfeld? Wo ist vielleicht Familie, wo, ja, was muss eine Wohnung auch haben, ist tatsächlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also reicht ein Zimmer und ein Bad mit Dusche. Es gibt aber auch Menschen, die sind darauf angewiesen, dass es eben ein bisschen größer ist oder dass es eine Wanne ist oder aber, dass es nicht im fünften Stock ohne Aufzug ist, weil sie Schwierigkeiten haben, Treppen zu laufen. Also Barrierefreiheit ist da auch ein ganz großes Thema. Und da versuchen wir im Vorfeld ganz individuell zu klären, was wünschst du dir eigentlich in dem Fall? Und versuchen dann eben passgenau Wohnungen zu finden. Und das sind ganz reguläre Mietwohnungen. Könnt ihr euch vorstellen, ganz normales Haus hier in Hamburg, wo andere Menschen auch wohnen. Genau. Ja. Eben auch ganz wichtig, auch konzeptionell so vorgesehen, weil ist ja tatsächlich auch... Also, obdachlose Menschen haben ja eine Sache gemeinsam, nämlich, dass sie obdachlos sind. Es wird aber oftmals gedacht, sie haben ganz viele andere Gemeinsamkeiten noch. Das ist ja totaler Quatsch. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, das quasi so zu zentralisieren und dann obdachlose Menschen nur mit obdachlosen Menschen zusammenzusetzen, in Häusern zum Beispiel, ne? Oder ehemals obdachlosen Menschen. Deswegen ist es eben ganz wichtig, dafür zu sorgen, dass Menschen wie du und ich, wie wir alle, dafür zu sorgen, dass sie eben in ein ganz normales Wohnumfeld kommen, mit einer ganz normalen Nachbarschaft. Mhm. Genau.
Also, soweit wir wissen, wird das Projekt ja jetzt erstmal 3 Jahre gehen. Mhm. Und da das ja so ganz normale Mietverhältnisse sind, erstrecken sich dann über die Zeit noch? Mhm. Oder gibt es dann noch weitere Hilfsangebote für die Personen, die sie gerne beanspruchen möchten, auch nach diesen 3 Jahren?
Genau, das Projekt ist ausgeschrieben 3 Jahre und wir haben die Möglichkeit, 30 Menschen mit Wohnung zu versorgen. Hat eben den Hintergrund, dass die Stadt Hamburg sagt, dass das Konzept Housing First zumindest in Deutschland noch so neu ist. Es gibt ja ein paar andere Städte, die das schon gemacht haben. Berlin zum Beispiel, da ist das jetzt quasi auch ganz normal finanziert. Also die sind nicht mehr in diesem Projektzeitraum. Das Konzept ist ja grundsätzlich nichts Neues, kommt aus Mitte der 90ern aus den USA. Genau, hier ist es in Deutschland aber schon noch was Neues und die Stadt Hamburg hat gesagt, sie wollen erstmal gucken, wie das funktioniert und wie es angenommen wird, wie auch die Wohnraumakquise läuft, ob es Vermietungen gibt, die Interesse daran haben, mit uns zusammenzuarbeiten etc. Deswegen können wir über 3 Jahre erstmal nur 30 Menschen versorgen. Grundsätzlich konzeptionell vorgesehen bei Housing First, gerade was die Sozialarbeit angeht, ist eigentlich, dass die Sozialarbeit nicht an irgendwelche Zeiträume geknüpft ist. Also es gibt jetzt nicht wie in konventionellen Hilfen, wenn da Menschen in eine Einrichtung kommen, muss ein Hilfeplan geschrieben werden, dann haben die Menschen ein halbes Jahr Zeit, sich um ihre Sachen zu kümmern. Wenn das nicht geklappt hat bis dahin, kann der nächste für ein halbes Jahr geschrieben werden und immer so weiter. Das heißt, es gibt immer nur Verlängerungen für ein halbes Jahr in den einzelnen Hilfen quasi für die Leute. Bei Housing First ist vorgesehen, dass die Hilfe rein theoretisch ein Leben lang quasi und ganz niedrigschwellig auch angeboten werden kann. Das heißt, die Menschen müssen nicht, wenn sie jetzt nach 5 Jahren wieder kommen und haben irgendwelche Themen und irgendwas läuft nicht in der Wohnung, dann müssen nicht erst irgendwelche aufwendigen Anträge oder sowas geschrieben werden, sondern dann kann eben ganz kurzfristig niedrigschwellig geholfen werden. Das ist jetzt natürlich die Besonderheit, dass wir erstmal nur 3 Jahre arbeiten dürfen. Es ist aber über die Träger sichergestellt, dass für die Menschen, die jetzt über das Projekt eine Wohnung bekommen, und diese Wohnungen sind alle mit unbefristeten Mietverträgen, anders machen wir das tatsächlich gar nicht, dass sie jederzeit auch über die Träger, sollte das Projekt jetzt, was wir nicht erwarten, irgendwann eingestampft werden, dann haben sie auch, können sie sich auch bei den Trägern weiter versorgen lassen und das auch quasi nach dem Housing First-Ansatz. Ja. Genau.
Okay. Nochmal auf die Wohnung speziell. Wie werden denn diese finanziert? Gibt es auch Wohnungen, die von Privatpersonen finanziert werden oder wer irgendwann von.
Spielst darauf ab, wer jetzt Vermieter ist, quasi bei den Leuten.
Ja.
Tatsächlich ist es so, dass wir in einem Projekt, das kann ich auch so sagen, bisher eine einzige Wohnung haben, die von Privatvermietern zur Verfügung gestellt wird. Alles andere sind mittelständische und große Wohnungsunternehmen. Wir hatten vor kurzem, kann ich euch nur raten, vor kurzem eine Pressekonferenz, da habt ihr bestimmt Texte zugefunden, wer da so Vermieter ist, genau. Da könnt ihr sicher nochmal nachgucken, wer das so macht. Okay. Genau, da sind einige dabei, die große Lust haben, Housing First zu unterstützen und das auch tatsächlich bundesweit schon tun und so. Und das ist tatsächlich auch eher der Fokus. Also der Fokus ist gar nicht so sehr Privatvermieter, sondern eher zu schauen, dass die Wohnungswirtschaft quasi versorgt, also Unternehmen die Wohnung vermieten.
Genau. Noch so eine Frage zwischendurch, weil wir sollen uns eigentlich ein bisschen auf den Bereich Bergedorf fokussieren. Habt ihr auch Wohnungen in Bergedorf oder im Bereich Bergedorf? Mhm.
Okay. Bergedorf bisher nicht. Wenn ihr euch umdreht, die grünen Punkte sind die Wohnungen, die wir bisher vermitteln konnten. Und Bergedorf ist da tatsächlich noch ausgenommen. Wir haben so ein bisschen Dülsberg, Wandsbek ist da, eine in Wilhelmsburg, Rissen ist eine, dann und das, ja, Winterhude sind einige, aber Bergedorf tatsächlich noch nicht.
Okay.
Genau. Ist aber auch, also Bergedorf wäre sicher auch schon was, wenn wir Menschen hätten, die Lust hätten, in Bergedorf zu wohnen. Das ist jetzt eben die Besonderheit, dass wir noch niemanden hier im Projekt hatten, der oder die gesagt hat, ich möchte unbedingt quasi im Bereich Bergedorf wohnen oder so. Genau, die meisten, die wir das hast du jetzt gesagt. Da kann ich, kann da gar nichts zu sagen. Ich kenne Bergedorf fast gar nicht, ehrlich gesagt.
Ja. Ich kann es nicht.
Ich wohne, muss nicht ruhig. Ich
bin weit sein. Irgendwie ab vom Schuss gefühlt, aber ist eigentlich ganz nett da. Schön ländlich, so finde ich jetzt.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn die vielleicht eher zentral wohnen wollen, ist halt Bergedorf sehr weit außen schon.
Ja. Genau, wir haben eben viele Menschen, die hier so im Bereich Innenstadt obdachlos waren oder so ihre Sozialbezüge alle hier im Bereich Innenstadt, Hamburg-Mitte, Wandsbek noch so ein bisschen, Dulsberg noch so ein bisschen hatten. Und da sind einige dabei, die wollen dann gerne auch ein bisschen ruhiger wohnen, aber tatsächlich Bergedorf gab es jetzt da noch nicht. Genau, nochmal zu den Vermietern. Das ist für die auch wichtig. Also das gar nicht so sehr, dass es irgendwie eine Form von finanzieller Absicherung im Schadensfall gibt oder so. Viel, viel mehr eben zu wissen, dass wir als langfristige Ansprechpartner und Kontakt quasi dazwischen stehen, weil ja, da zeigt die Erfahrung der Vermieter oder so, schildern sie es zumindest, dass die Menschen, an die sie über unser Projekt vermieten, eben keine anderen Mieter sind als alle anderen Mieter, die sie so haben in ihren Wohnungen. Und dass es da immer zu Schwierigkeiten, zu Konflikten in Mietverhältnissen, in Nachbarschaften, vielleicht kennt es der ein oder die ein oder andere hier von euch auch, dass es immer mal Ärger gibt in der Nachbarschaft mit irgendwelchen Leuten. Genau, das ist weder mehr noch weniger mit Menschen, die über unser Projekt das bekommen, eben nur mit der Besonderheit, dass wir dann halt auch im Zweifelsfall vermitteln können und da irgendwie mit rein als Ansprechpersonen da sind.
Ja, das heißt, die Vermieter kennen aber auch die Person, die Betroffenen dann persönlich oder läuft das nur über sie?
Okay. Nee, tatsächlich ist es so, also nehmen wir mal an, Vermieter XY sagt, ich habe hier eine Wohnung in Dulsberg, möchte die Wohnung gerne vermieten an Menschen, der oder die obdachlos ist und möchte das gerne über das Projekt machen. Nimmt der Vermieter, die Vermieterin Kontakt zu uns auf. Und wir vermitteln, gucken dann quasi, haben wir gerade Menschen im Projekt, auf die der Wohnraum so passen würde, von dem, was wir vorher abgesprochen und abgeklärt haben, wie ich ja eben sagte, das wird vorher einmal alles abgefragt. Sollte das dann der Fall sein, stellen wir den Kontakt her und begleiten auch engmaschig, also wir begleiten zur Besichtigung, wir begleiten beim Einholen aller Bescheinigungen, die es braucht, um eine Wohnung anzumieten. Wir begleiten bei Vertragsunterschrift und dann danach eben, was ich eben sagte, die ganzen Geschichten mit Wohnungseinrichtungen etc. Genau, eben mit der Besonderheit, dass eben Vermieter, die über unser Projekt Wohnungen vermieten wollen, jetzt nicht uns Bescheid sagen können, hier ist eine Besichtigung, kommt mal vorbei und dann steht man da mit den Menschen, die hier über das Projekt begleitet werden, bei einer Massenbesichtigung von 50 Leuten, sondern wichtig für uns ist, wenn Vermieter sich entschließen, eine Wohnung an dieses Projekt zu geben, dass ihnen eben bewusst ist, dass nicht mehr sie dann maßgeblich sind in der Entscheidung. Vermieter können natürlich bis zu einer rechtsgültigen Unterschrift immer noch sagen, mache ich nicht, kam aber bisher auch noch nicht vor, sondern dass eben die, was wichtig ist, dass die Menschen, die wir begleiten, dann quasi die Entscheidungsgewalt darüber haben, ob sie diese Wohnung anmieten möchten oder nicht. Das heißt, wir fahren dann zu einer Besichtigung, schauen uns die Wohnung alleine mit den Menschen und auch den Vermietern dann an und dann kann der Mensch, den oder die wir begleiten, frei entscheiden, möchte ich diese Wohnung anmieten oder möchte ich sie nicht anmieten. Der Vermieter kann natürlich rein theoretisch, wie ich eben sagte, immer noch mal sagen, nee, funktioniert nicht, kam bisher aber noch nicht vor. Also wir gehen nicht zu Massenbesichtigungen oder stellen uns da an irgendeine Hausecke und gucken, dass wir mit 500 anderen Leuten eine Wohnung. Das macht nämlich, die Erfahrung haben die Menschen schon genug gemacht und es muss dann eben auch klar sein, wenn sie eine Wohnung haben möchten, die wir ihnen zeigen, dass sie diese Wohnung haben können.
Ja. Okay. Ihr habt ja schon gesagt, es gibt ganz, die Menschen sind alle ganz individuell und ganz unterschiedlich. Was ist denn da so, sind das meistens eher Einzelpersonen, habt ihr Familien auch teilweise? Wie ist so das Alter, der Durchschnitt bei euch?
Wir dürfen hier im Projekt, das ist quasi ausgeschrieben für Einzelpersonen oder Paare. Menschen mit Kindern oder Familien dürfen wir tatsächlich gar nicht versorgen. Das ist eine große Schwierigkeit, weil es eben, da ist dann schnell das Jugendamt auch mal zuständig und solche Geschichten. Deswegen sind wir als Projekt jetzt erstmal hier, um Einzelpersonen oder aber eben Paare zu versorgen, mit der Besonderheit, dass wir tatsächlich eine Form von Frauenquote im Projekt auch verankert haben, gesagt haben, ein Drittel der Plätze sollen mindestens an obdachlose Frauen vergeben werden, weil obdachlose Frauen ja tatsächlich in der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe oftmals sehr unterrepräsentiert sind. Es gibt viele Männerwohnheime, viele Unterstützungsmöglichkeiten für obdachlose Männer. Für Frauen gibt es relativ wenige und Frauen sind auch nochmal anders obdachlos als Männer. Frauen oftmals eher eine Form von verdeckter Obdachlosigkeit, weil sie sich dann bei irgendwelchen, ja, in irgendwelchen Beziehungen halten, die eigentlich nicht haltbar sind oder da nochmal irgendwo mit unterschlüpfen und solche Geschichten. Genau, deswegen haben wir eben auch diese Frauenquote mit drin. Tatsächlich ist es so, vom Altersschnitt her, von 21 bis, was der älteste Nutzer, den wir haben, Anfang 60, so sind alle Altersklassen bunt vertreten.
Okay. Gibt es sonst irgendwelche Bedingungen, die jemand erfüllen muss, wenn er hier teilhaben
kann? Zugangsvoraussetzungen hatte ich ja gerade. Zum einen gesagt, mindestens 18 Jahre alt. Zum anderen langzeitobdachlos. Das heißt, eine verfestigte Obdachlosigkeit mit prekären Lebensumständen. Und vor allen Dingen, also wir versuchen das immer so ein bisschen gar nicht so sehr. Langzeitobdachlos wird ja oft sehr schnell als zeitliche Dimension gesehen. Wir versuchen das gar nicht so sehr an der zeitlichen Dimension, sondern eben an vorhandenen Ressourcen und auch an der, an den verfestigt prekären Lebensumständen quasi zu machen. Dann müssen die Menschen grundsätzlich leistungsberechtigt sein. Also es muss ein Anspruch auf Sozialhilfeleistungen in Deutschland bestehen. Und was auch noch, das klingt jetzt so ein bisschen undurchsichtig, es muss ein Mindestmaß an Absprachefähigkeit gegeben sein. Also wenn Sucht und psychische Erkrankungen sind überhaupt gar kein Thema bei uns, ist es Thema, aber es verhindert keine Aufnahme, bis zu dem Punkt, wo es halt eben darum geht, dass Termine gar nicht mehr wahrgenommen werden können in der Form von Absprachefähigkeit und so. Die muss halt mindestens noch gegeben sein. Aber ansonsten gibt es nicht, und das ist auch eine Besonderheit, das Hilfesystem in Hamburg ist an sich ja sehr ausdifferenziert. Es gibt für jeden Personenkreis mit jeder Besonderheit quasi eigene Einrichtungen und Projekte. Und wir sagen eben, Sucht und psychische Erkrankungen sind kein Problem und kein Ausschlussgrund, sondern das ist auch eine Besonderheit hier in Hamburg, genau.
Arbeitet ihr da auch zusammen mit irgendwelchen Organisationen, die sich mit Suchterkrankungen oder psychischen Erkrankungen beschäftigen?
Genau, das ist eben der große Vorteil, dadurch, dass wir drei relativ große Träger sind, die auch alle schon jahrelange Erfahrungen in der Obdachlosen- und Wohnungslosenhilfe haben, dass wir da auf ein ganz gutes Netzwerk zurückgreifen können. Also wir arbeiten zum einen bei der Kontaktaufnahme zu den Menschen, die wir quasi begleiten, eng mit den StraßensozialarbeiterInnen zusammen, mit Tagesaufenthaltsstätten zusammen, wie ich eben sagte, Bundesstraße oder Caricare spielen da eine Rolle, aber eben auch die Straßensozialarbeitenden, die eben in Hamburg auf den Straßen unterwegs sind und am nächsten dran sind an den Menschen, die wir quasi erreichen wollen mit unserem Projekt. Genau, ansonsten arbeiten wir, also das Diakonische Werk hat zum Beispiel eine eigene Schuldnerberatung, es gibt Suchtberatungsstellen, das Bodelschwinghaus, also der Kirchenkreis Hamburg-Ost hat großes Know-how schon in der Begleitung und Wohnraumversorgung von obdachlosen Menschen. Mit denen arbeiten wir eng zusammen. Genau, und das ist, so bewegen wir uns hier. Es gibt einige Gremien, an denen wir teilnehmen. Gerade so im Innenstadtbereich gibt es einige Netzwerkgruppen und Arbeitsgruppen, wo quasi Menschen, die mit obdachlosen Menschen zusammenarbeiten, also die Organisationen dann auch nochmal zusammenarbeiten. Genau, das ist tatsächlich auch ganz, ganz wichtig fürs Projekt.
Also ihr hattet ja die Bedingungen quasi genannt, wie man hier Hilfe bekommen kann. Ist es da wichtig, dass betroffene Personen sowas angeben müssen, wie ob sie jetzt verschuldet sind, ob sie ein Suchtproblem haben, ob sie irgendwelche weiteren Probleme haben? Weil die Hilfen, über die sie vermitteln könnten, sind ja auch alle freiwillig. Aber wäre es wichtig, sowas in Raum zu stellen und quasi für alle
schwierig zu machen? Du meinst im Vorfeld?
Genau.
Im Vorfeld? Nö, also wir fragen natürlich Sachen ab, aber es liegt auch immer so ein bisschen bei den Menschen, was sie uns quasi sagen. Ne? Also, also Verschuldung zum Beispiel, Überschuldung, schlechte Schufa spielt bei uns mit einer Aufnahme gar keine Rolle. Für uns sind wichtig in allererster Linie die vier Sachen, die ich eben gesagt habe, die Zugangsvoraussetzungen. Alles Weitere kann sich dann auch später nochmal ergeben. Genau, also beispielsweise, wir haben 3 Plätze frei, Homepage, und auch an die Straßensozialarbeit und die Tagestreffs wird das gestreut. Und bei der nächsten Platzvergabe können wir dann eben 3 Plätze, oder bei der telefonischen Sprechzeit können wir 3 Plätze wieder vergeben. Genau, mit der Besonderheit, dass wir dann am Telefon, kann ich auch kurz erklären, in Form von so einer Checkliste, quasi nur die Zugangsvoraussetzungen, die ich euch eben genannt habe, über 18, leistungsberechtigt, absprachfähig und langzeitobdachlos, die Sachen am Telefon abklären. Die ersten 3 Personen, bei denen das passt, von den groben Zugangsvoraussetzungen her, die laden wir dann zu einem persönlichen Kennenlernen und Gespräch ein. Allen anderen roundabout 50, die jedes Mal anrufen, wenn wir Plätze vergeben können, müssen wir dann leider sagen, in der nächsten Runde gerne wieder.
Okay, das heißt, es geht bei euch im Prinzip nur danach, wer am schnellsten sich dann melden kann und die Bedingungen erfüllt. Das
genau.
Unterscheidet nicht irgendwie zwischen Leuten oder
nee. Was,
sondern macht es wirklich nur.
Genau, weil wir eben bewusst uns dafür entschieden haben, nicht in die Bewertung von prekären Lebensumständen reinzugehen. Also ich möchte jetzt nicht in die Situation kommen und sagen, dein Leben ist viel schlimmer als dein Leben, obwohl dein Leben für dich sich vielleicht genauso schlimm anfühlt wie ihrs. Ne? Also das sind so die Besonderheiten. Deswegen sagen wir, das hat eine Form von, ja, ganz platt gesagt, es ist eine Form von Glück, dann hier reinzukommen eben. Ne? Aber es ist ja auch in der Besonderheit, dass wir eben nur 30 Plätze auf 3 Jahre haben.
Ich glaube, die andere Form würde auch schon wieder so Machtverhältnis suggerieren.
Genau.
Also das ist nicht gut.
Genau, da geht es eben auch ganz viel darum, das auszuhebeln. Also wenn Menschen, und auch wieder jetzt der Blick aufs Regelsystem, wenn Menschen über das Regelsystem versorgt werden, würden wir als Sozialarbeiter auch immer in der Doppelrolle hängen. Wenn ich jetzt quasi, wenn wir die Wohnungen selber anmieten würden als Projekt und sie untervermieten würden an die Menschen, würde ich dann als Mensch, der als Sozialarbeiter die Personen oder die Mieter dann begleitet, wäre ich ja in einer Form von Doppelrolle. Das heißt, es wäre immer meine Aufgabe, zum einen zu gucken, funktioniert es bei den Leuten, aber zum anderen auch, funktioniert es, also dann wäre ich ja eine Form von Vermieter.
Ja.
Und das schafft eben eine Geschichte oder das schafft ein Ungleichgewicht und ein Machtverhältnis in der Sozialarbeit, was total schädlich ist für eine gute Zusammenarbeit und eine langfristige Verbesserung der Lebenssituation. Und das können wir jetzt eben sehen mit genau diesem Ansatz. Die Menschen mieten selber an, wir tauchen gar nicht mehr im Mietvertrag auf, sie sind selber und alleinige Mieter. Gibt uns als Sozialarbeit eben die Möglichkeit, nicht mehr als Vermieterinteressen zu verfolgen, sondern eben ganz und alleine die Interessen der Menschen, die wir begleiten. Und das hat ja nicht nur was damit zu tun, dass man sie ernst und wahrnimmt, nämlich darin, dass sie obdachlos sind und zuerst eine Wohnung brauchen, sondern auch was damit zu tun, eine Form von Empowerment. Ne? Also du hast jetzt wieder eine Wohnung und jetzt entscheidest du, und ich traue dir selber auch zu, dass du am besten für dich weißt, was für dich jetzt gut ist und was du in deinem Leben möchtest. Ne? Das hat ja was ganz viel damit zu tun, sie dann auch auf Augenhöhe zu sehen und auf Augenhöhe zu begegnen. Ich kann mich jetzt natürlich hinstellen mit meinen 30 Jahren und einem 60-jährigen Menschen sagen, ich weiß, was gut ist für dich, ist eigentlich, wenn wir es ganz ehrlich sehen, ist es ja irgendwie Quatsch. Ne?
Ja.
Also ich vermute mal, dass der mit seiner doppelten Lebenserfahrung auf jeden Fall auch weiß, was er möchte und was er nicht möchte. Und selbst wenn er das nicht weiß, dann kann ich ihn trotzdem dabei unterstützen, das herauszufinden, was er eben möchte. Und das, das ist eben eine große Besonderheit. Genau, wir müssen niemandem dafür Rechenschaft quasi ablegen, außer den Menschen, die wir begleiten. Und das ist eben gut. Ja.
Ich glaube, das, was du auch meintest, ist das sogenannte Stufensystem, was in Hamburg ja jetzt noch tatsächlich in den meisten Hilfeeinrichtungen ist, muss man sich halt tatsächlich wie eine Treppe vorstellen. Ja. Ne? der betroffene Mensch steht hier, dann kommen die ganzen Stufen, sei es Schulden, Sucht etc. etc., bis die Wohnung halt da ist. Ne? Ja. Diese Stufen müssen diese Menschen quasi bewältigen, damit sie in die Wohnung kommen. Housing First. Hier ist das Ende der Treppe quasi, da ist die Wohnung und die überspringen die ganzen Stufen und gehen erst in die Wohnung. So, und dann können sie entscheiden, hey, das und das und das möchte ich diese ganzen anderen Stufen dann halt bearbeiten.
Ja.
So, ja.
Ja. Du meintest auch schon, ihr habt jetzt schon 19 Leute versorgt.
Genau, 19 Leute haben wir mit Wohnungen versorgt und genau, jetzt absehbar den 20. und dann... Ja, das ist tatsächlich so. Wir sind da tatsächlich ganz gut und auch ein bisschen über dem, was wir... Also es gibt so einen Plan im Projekt, in den 3 Jahren ja die 30 Leute zu versorgen. Da gibt es nochmal so einen untergeordneten Plan und da sind wir auf jeden Fall gut dabei. Ein bisschen drüber stehen wir da tatsächlich auch mit dem, was wir so machen.
Ja, ich hatte ja auch schon gesehen, es gab auch irgendwie eine Pressekonferenz oder so letztens über die Zwischenbilanz, was da läuft. Und da wird das wahrscheinlich dann auch alles so...
Genau, da ist das, könnt ihr das alles auch nochmal nachlesen. Genau, da sind auch tatsächlich die Namen von Vermietern genannt und so, das könnt ihr da alles nochmal da nachlesen. Ja. Ja. Im NDR, Hamburg 1, ja. Was hat noch was gemacht?
Info,
NDR Info, ja. Genau. Ja. Ja.
Wie viele von den Menschen, die ihr schon geholfen habt, finanzieren sich selber?
Über eine Arbeit?
Ja.
Bisher niemand. Bisher sind alle entweder über Rente, oder über Grundsicherung oder über das Jobcenter finanziert.
Ja, Housing First, wirklich eine super, super tolle Sache. Eigentlich verrückt, dass es erst sowas geben muss, so eine Organisation, weil eigentlich, klar, man denkt vielleicht auch als erstes nicht so dran, aber es ist ja ganz logisch, wenn man mal überlegt, dass es halt eben super schwierig ist. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wäre ich in der Position von Obdachlosen. Diese ganzen Aufgaben, die einem denn gegenüberstehen, allein das, was die uns jetzt alle erzählt haben, die beiden, das alleine hinzukriegen, ohne irgendwas, ohne richtig Geld zu haben, ohne vernünftige Klamotten meistens zu haben, das ist natürlich fast unmöglich. Und ich würde nicht mal wissen, wo ich da anfangen sollte. Also es ist natürlich wirklich super, dass es so ein Projekt gibt und dass es so gut läuft. Genau, wie am Anfang schon angekündigt, hatten wir ja, dass es ganz viele Ursachen für Obdachlosigkeit gibt, ganz viele verschiedene Ursachen, weil jede Person tatsächlich sehr individuell ist. Auch darüber haben wir mit den beiden geredet. Und genau, das könnt ihr einfach mal jetzt hören, was die beiden dazu sagen zu dem Vorwurf oder zu dem Vorurteil, ja, Obdachlose sind ja alle nur zu faul zu arbeiten, haben keine Lust, sind alle Alkoholiker oder sonst was. Weil wenn es jemand wissen muss, dann sind es ja die beiden, weil die sind natürlich direkt an den Menschen dran.
Um nochmal ein bisschen auf ein anderes Thema zu kommen, wir wollen ja auch ein bisschen aufklären darüber. Und Sie meinten ja schon, ihr habt so viele individuelle Leute von verschiedenen Altern, verschiedenen Hintergründen. Wie ist das denn? Es gibt ja das Vorurteil, dass alle Obdachlose sind, nur suchterkrankt sind, nur alkoholabhängig oder keine Ahnung. Wie ist denn, was habt ihr da für eine Bilanz?
Obdachlose Menschen sind, habe ich ja eben schon gesagt, haben eines gemeinsam, nämlich dass sie obdachlos sind.
Ja.
Alles andere ist überhaupt nicht kategorisierbar. Also ja, es gibt Menschen, die sind suchterkrankt, gibt Menschen, die sind psychisch erkrankt, es gibt aber auch Menschen, die sind sonst körperlich total gesund. Das ist eben eine große Besonderheit. Genau, deswegen, also es wird ganz oft immer so abgetan, dass als könnte man Obdachlose quasi nicht nur an dem Merkmal der Obdachlosigkeit sehen, sondern eben auch noch an allen anderen Merkmalen, dass sie quasi ganz viele Dinge gemeinsam haben. Und das können wir überhaupt nicht beobachten, sondern sie sind alle sehr, sehr individuell in ihren Lebenswegen, individuell in den Problemlagen, die sie auch mitbringen und auch in den Ressourcen, die sie mitbringen und auch individuell in den Wünschen, die sie haben, was die Wohnung angeht. Das heißt, da ist gar nicht so sehr kategorisierbar, ehrlich gesagt. Genau. Also das Bild des klassischen Obdachlosen, so wie du es gerade beschrieben hast, der irgendwie Bier trinkend, Drogen konsumierend auf der Straße sitzt, das gibt es in Einzelfällen, aber bildet bei weitem nicht das an die Vielfalt an Menschen ab.
Aber gerade genau das ist ja wichtig für uns, weil eben, wenn man sich jetzt mit zum Beispiel in unserem Alter mit Leuten unterhält und sagt so, jo, wir machen ein Projekt, ne, es geht um Obdachlosigkeit, wird es schnell abgestempelt als, oh ja, die sind doch eh alle selber schuld dran, die sind doch drogenabhängig, die machen doch dies. Und in Deutschland muss ja niemand obdachlos sein. Das ist ja, das hört man ja auch, oder höre ich ja gerade viel von Erwachsenen. Also dieses, es muss ja niemand obdachlos sein, Deutschland hat ein so super Auffangsystem. Aber dass dieser ganze Prozess vom Aufgefangenwerden so kompliziert ist, dass da einige gar keinen Zugriff auch zu haben und ohne sowas wie zum Beispiel Housing First, die sie jetzt begleiten in diesen Schritten, gar nicht dazu kommen, überhaupt aufgefangen zu werden, das wird immer schnell vergessen und werden Obdachlose schnell als eben Statistik abgestempelt.
Ja, und das ist, glaube ich, was du da gerade auch beschreibst, ist ja auch eine Form von zivilgesellschaftlichem Augenzumachen und vor allen Dingen auch, also Obdachlosigkeit ist ja was, das kann, wenn irgendwelche Dinge im Leben zusammenkommen, die nicht gut laufen, dann kann das allen irgendwie passieren. Ne? Also das sind Schicksalsschläge bei Einzelnen, dann sind es, ja, bei manchen sind es auch irgendwelche suchtpsychischen Erkrankungen, aber bei eben halt bei weitem nicht der Großteil. Dann sind es irgendwelche Schicksalsschläge, dann vielleicht irgendwie den falschen Abbiegung genommen im Leben oder so. Und das möchte natürlich die breite Masse nicht sehen. Ne? Das ist ja immer die Obdachlosen und kann mir das niemals passieren. Und das ist aber, wenn wir es ganz runterbrechen und realistisch betrachten, ist das tatsächlich, also kann das alle irgendwie treffen, weil die Wohnung, ich bin jetzt in einer guten Lage, irgendwie mit meinem Lebensunterhalt mir eine Wohnung finanzieren zu können, aber hätte ich den Lebensunterhalt nicht, könnte ich mir auch keine Wohnung leisten. Ne? Und das ist tatsächlich, das kann tatsächlich schneller kommen. Das ist eben, finde ich, was auch wichtig ist, darauf hinzuweisen. Ne? Das ist eben freiwillig gewählte Obdachlosigkeit gibt es faktisch nicht. Niemand schläft wirklich gerne draußen auf der Straße. So. Und niemand ist gerne obdachlos und hat kein Dach über dem Kopf und sitzt den ganzen Tag irgendwo am Straßenrand und Menschen gehen dran vorbei oder so. Das möchte niemand und das, finde ich, ist ganz wichtig. Das sind Spiralen, die sich bewegen. Ne? Also, da wird vielleicht ein Job verloren. Ohne Job keine Wohnung, wie ich eben meinte. Aber ohne Wohnung gibt es dann auch keinen Job. Also, weil wie kann ich morgens zur Arbeit gehen, wenn ich keine Wohnung habe, um morgens vernünftig aufzustehen und in Ruhe irgendwie in den Tag zu starten? Und das sind so Dinge, die bedingen sich gegenseitig. Und das führt dann immer mehr in eine Spirale. Ne? Also, dann der Druck auf der Straße, das, was du gerade meintest, die Bedingungen in so Notunterkünften, das führt bei manchen dann auch dazu, dass sie dann halt eben tatsächlich eben zu Alkohol oder Drogen greifen, um überhaupt zu überleben in dieser Situation, in dieser eigentlich nicht aushaltbaren Situation. Und das sind, wie gesagt, so Spiralen, ne, die sich da, das bedingt sich alles gegenseitig. Und da wieder rauszukommen, funktioniert halt in der Regel ohne Housing First eigentlich nur über dieses Stufensystem. Das Stufensystem bedeutet aber ja, wie du ja auch schon meintest, ganz, ganz viel auch selbst, also du musst quasi ganz viel preisgeben und musst dich darauf einlassen, ganz viel Kontrolle über dein eigenes Leben abzugeben, um eben wieder an eine Wohnung zu kommen.
Tatsächlich, das hat mir mal jemand erzählt oder das habe ich jetzt von einigen gehört, die meisten werden obdachlos oder wohnungslos, Verlust eines nahen Angehörigen. Sei es der Tod, sei es die Trennung oder das Kind stirbt, man weiß es immer alles nicht. Dann verlieren sie ihren Job, weil sie werden psychisch krank. Sie kriegen starke Depressionen, kann nicht mehr zur Arbeit gehen. So, Job ist weg, Wohnung ist weg, das war's. So, und daraus erstmal wieder rauszukommen, ist super schwierig, weil du hast noch die Depressionen. Und wie willst du denn quasi mit dieser schweren Depression, die du hast, oder auch eine Psychose, whatever, kommst du in Alkohol, kommst du in Drogen? Und da wieder rauszukommen, ist super schwierig.
Ja, also
und das kann uns alle passieren. Allen kann das passieren. Jeder kann jemanden verlieren, jeder kann eine Depression, psychische Erkrankungen bekommen.
Ja, das war uns super, super, sehr wichtig, nochmal mit reinzunehmen, weil, ja, das ist ja so ein bisschen das Hauptthema unseres Podcasts, nämlich, dass wir darüber aufklären wollen und den Leuten das bisschen mehr in den Kopf kriegen wollen, dass eben Obdachlose nicht einfach nur zu faul sind oder drogenabhängig sind oder keinen Bock haben zu arbeiten oder sonst was, sondern dass es wirklich meistens viel tiefgründigere Gründe dafür gibt. Und dass es eine Sache ist, die wirklich jedem passieren kann, auch wenn man das nicht so denkt, aber es kann so schnell passieren, eben einfach durch den Verlust eines Angehörigen, durch den Jobverlust oder sonst was. Und und es ist eben nicht, dass man dann einfach zu faul ist und einfach arbeiten gehen kann, sondern es hängt da eine ganze Spirale an Sachen dran, die dann erledigt werden muss und da wieder rauszukommen ist, ja, super, super schwierig. Und damit vielen, vielen Dank an die beiden von Housing First und vielen Dank auch nochmal an Alexander Morenberg. Allerdings werden wir von ihm nochmal einen kleinen Teil hören jetzt, denn mit ihm haben wir auch nochmal drüber geredet, was er sagt dazu, also was jeder Einzelne von uns, jeder Bürger, auch der, der nicht so viel Zeit hat, aber der vielleicht trotzdem was machen will, was man da machen kann, was jeder Einzelne von uns machen kann, und was auch gar nicht viel Mühe bedarf. Und da hören wir jetzt nochmal kurz rein.
Auf der einen Seite die Augen offen halten, wenn man Leid sieht. Also viele von uns stumpfen einfach während der Großstadt, Dieb stumpft irgendwann ab und sagt ganz ehrlich, hier liegt überall jemand, weiter geht's. Aber es ist eine kalte Jahreszeit. Wenn sich jemand nicht mehr bewegt, sollte man vielleicht trotzdem die Polizei rufen, auch wenn der da gestern schon gesessen hat. Wir haben immer wieder zu solchen Zeiten Todesfälle, die, wenn wir jetzt in eine Kleinstadt gehen würden, 50 Kilometer von Hamburg entfernt, würde sowas niemals passieren. Wenn da jemand liegt, würden alle sagen, wieso liegt da jemand? Das kann ja gar nicht sein. In Hamburg denkt man sich, hier liegt schon wieder einer, hat viel gesoffen, weiter geht's. Also wir müssen ein bisschen gucken, dass wir nicht diese Großstadt-Härte entwickeln, sondern gerade jetzt so, bis sich im Auto wieder warm werden, auch sonst, aber gerade jetzt aufmerksam sind, wie still liegt da wirklich. Das ist Nummer eins, also Augen aufhalten. Und Nummer zwei ist, wer Zeit und Lust hat, es gibt viele Angebote vom Blauen Engel über die Tafel, über obdachlosen Seelsorge, die sich freuen über Ehrenamtliche und wenn die nur einen Abend im Monat helfen können, ist das schon eine Menge. Einfach mal im Zweifel googeln und gucken, was es gibt. Und das Dritte ist, wir haben nächstes Jahr Wahl, zu gucken, welche Parteien setzen sich eher für Unterstützung im Ehrenamt ein und welche kriminalisieren. Und ehrlicherweise, was man in der Gesellschaft mehr sehen möchte, ist ja jedem da überlassen. Aber bei Bezirkswahlen zum Beispiel, ganz simpel, da geht es um Kunstrasenplätze, da geht es um Kreuzungen, da geht es aber auch darum, wie der öffentliche Raum in Bergedorf gestaltet wird. Und da muss man vielleicht mal gucken, einige Parteien haben da Sachen im Angebot und andere sagen, wir müssen mit der vollen Härte der Rechtsstaats dagegen vorgehen. Und das kann jeder von uns auch mal, wenn man sagt, ich habe keine Zeit für Ehrenamt und ich kann nicht ständig die Polizei anrufen, wenn ich Obdachlosen sehe. Alles legitim, aber man kann alle 4 Jahre mal wählen. Und das ist eins von den vielen Themen, auf die man auch achten sollte.
Ja, wie ist es denn vielleicht, oder mir ist persönlich eingefallen, dass Aufklärung vielleicht auch ganz wichtig ist, also vor allem jetzt von Jüngeren, aber auch insgesamt, dass man halt das Thema eben nicht inspiriert, wenn du meinst, sondern sich auch vielleicht ein bisschen wieder irgendwo machen, auch wenn es dann nur ist, dass man einmal im Monat was tut oder so. Ja. Das ist wichtig, dass man nicht diese Vorurteile hat.
Voll und ganz. Deswegen hoffe ich, dass viele Leute sich diesen Schulpodcast anhören werden, weil man da wirklich was lernt.
Ja, Leute, da habt ihr es. Ihr habt es gerade gehört. Es ist wirklich ganz simpel. Auch wenn ihr einfach nur die Augen offen haltet und nicht abstumpft in diese großen, traurigen Großstadtwelt, auch selbst das hilft schon was. Und jeder, der Zeit und Lust hat, ja, wie Alex schon meinte, kann eben auch freiwillig ehrenamtlich helfen. Aber ja, das soll es erstmal gewesen sein zu dem Thema. Vielen, vielen Dank nochmal an die beiden von Housing First und jetzt auch nochmal an Alexander Mohrenberg, dass er sich die Zeit für uns genommen hat. Er ist wirklich ein ziemlich großer Politiker, also das hätte er auf jeden Fall nicht machen müssen. Anschließend auf jeden Fall nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten ein paar Leute aufklären, wir konnten das Interesse oder auch wecken am Thema einfach, damit man vielleicht in Zukunft nicht einfach nur wegschaut, sondern sich auch ein bisschen mit dem Thema befasst oder es jedenfalls nicht vergisst oder die Menschen nicht vergisst.
Ja, das war Hamburg ohne Heim und wir hoffen, dass euch dieser Podcast zum Nachdenken angeregt hat und auch gefallen hat. Und ja, wenn ihr weitere Informationen sucht oder Feedback geben möchtet, dann findet ihr uns durch Zone 5. Ciao.
Tschüss.
Stadtteilschule Kirchwerder Mietz Salon 5.